Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Auch nach mehreren Tagen im Nationalpark Bantimurung Bulusarong habe ich mich am Anblick der Schmetterlingsschwärme noch nicht satt gesehen. Handtellergroße, tiefblaue Schmetterlinge sammeln sich in Scharen am Ufer des Flusses, der smaragdgrün in der frühen Nachmittagssonne glitzert. Er windet sich wie eine mächtige Python durch das regenbewaldete Karstgebiet des Naturschutzgebiets. Anmutig öffnen und schließen diese nachtblauen Falter fast synchron die schwalbenartigen Flügel. Es sieht aus wie der Tanz eines farbenfrohen Fächers. Ich lasse mich noch einige Minuten von dem Schauspiel fesseln. Dann wende ich mich dem geplanten Aufbruch zu. Es ist Zeit, meine Reise durch den Süden der indonesischen Insel Sulawesi fortzusetzen. Heute möchte ich in den Norden des Nationalparks reisen. Dort locken natürliche heiße Quellen, denen heilende Kräfte nachgesagt werden. Langsam brennt die Sonne nicht mehr ganz so unerbittlich und es wird vorstellbar, ein Ojek zu besteigen. Ojeks sind vielleicht meine liebste Kulturtechnik in Indonesien. So nennt man die sympathischen lokalen Zweirad-Taxis, meistens Mopeds, selten Motorräder. Ich stehe keine 2 Minuten an der Straße, die am Nationalpark entlang führt, da hält schon ein sympathischer junger Mann auf einem Toyota-Roller neben mir. »Mister, Ojek?« grinst mir eine Zahnlücke von seinem schwarzen Moped aus entgegen. »Terima kasih, Bang«, bedanke ich mich. Schnell haben wir einen Preis vereinbart. Schnell einen Helm für mich aus dem Sitzkofferraum geholt, schnell habe ich mich vorsichtig mit meinem großen Rucksack aufs Moped geschwungen, ohne dabei Gefahr zu laufen, mich am Auspuff zu verbrennen. Der Fahrer nickt anerkennend. »No beginner, already smart«, und ich lache zustimmend. Sobald wir in Fahrt kommen, beginnt der junge Mann zu pfeifen. Manche Lieder meine ich zu erkennen, andere Melodien sind mir fremd. Sein Pfeifen begleitet die ganze atemberaubende Fahrt. Der Fahrtwind bläst angenehm kühl. Der Fahrer fährt kompetent und sicher. Der Ausblick ist spektakulär. Zuerst fahren wir langsam einige Serpentinen hinunter, am dichten Regenwald und den Karstfelsen entlang. Ein bisschen erinnert mich die Landschaft an die sächsische Schweiz, nur an den Äquator verschoben. Ich spüre zwar den recht schweren Reiserucksack auf meinem Rücken, merke aber, wie ich auch in den engen Kurven kontrolliert das Gleichgewicht behalte. Nach der letzten Kurve wartet das Meer auf uns. Türkis glitzert es uns entgegen. Wir passieren Fischerdörfer, Häuser auf Stelzen, Holzkähne und Mangroven. Wenn wir durch kleine Dörfer fahren, rennen immer wieder Kinder neben dem Ojek her. Bule, Mister! Und freuen sich diebisch, wenn ich ihnen winke. An jeder Ecke Plastikstühle vor kleinen Lebensmittelgeschäften. Überall Hühner, mancherorts Wasserbüffel. Reisfelder und Palmen im Wind. Wenn wir durch größere Orte kommen, bin ich immer wieder fasziniert von den fehlenden Gehwegen und der Art und Weise, wie sich der fast ausschließlich zweirädrige Verkehr trotzdem fließend organisiert. Ich entdecke Straßenstände mit Obst und jungen Kokosnüssen. Von vielen Terrassen ertönt scheppernd und blechern emotionale Musik. Es wird mitgesungen. Junge Männer mit Gitarren. Bunt gekleidete Frauen mit Kopftüchern. Frauen mit schwarzem Haar in allen möglichen Frisuren. Jungen und Mädchen in Schuluniformen auf dem Weg nach Hause. Aufrufe zum Gebet. Moscheen mit türkisenen Dächern und goldenen Verzierungen. Christliche Kirchen. Häuser in den verschiedensten Formen, fast nur Wellblechdächer. Familien, die auf den überdachten Terrassen vor ihren Häusern sitzen und der Essensvorbereitung nachgehen. Und dann wieder links das Meer und rechts der Regenwald. Der Fahrtwind im Gesicht und das Gefühl von Abenteuer und Freiheit im Bauch. Apropos Bauch, ich spüre meine Bauchmuskeln noch mehr als meinen Rücken, als das Moped auf einer Anhöhe an den letzten Ausläufern einer kleinen Stadt zum Halten kommt. Ich bedanke mich bei meinem Fahrer und zahle den vereinbarten Preis mit etwas Trinkgeld. Der freundliche Fahrer bedankt sich mit der Hand auf dem Herz, lässt knatternd sein Moped wieder an und fährt davon. Ich schaue ihm hinterher, bis er und sein durch die Zahnlücke gepfiffenes Lied um die nächste Kurve verschwinden. Das späte Nachmittagslicht lässt die Kulisse wie aus einer Reisedokumentation wirken. Die bunten Häuser auf Stelzen mit den Wellblechdächern, die schwer behangenen Obstbäume. Vor dem Eingang zu den heißen Quellen verkauft ein sehr alter Mann Früchte. Da sind rotgestachelte Rambutan, da sind schlangenschuppige Salak, da sind riesige Jackfruits und natürlich die stark riechenden Durian, die man lieben oder hassen muss. Ich kaufe eine bunte Auswahl, von jeder Frucht eine kleine Portion, die ich gleich vor den Augen des Mannes probiere. Die rote, stachelige Schale der Rambutan lässt sich leicht lösen. Die Stachel sind überhaupt nicht spitz. Die Frucht ist in etwa so groß wie eine Litschi. Auch das Fruchtfleisch erinnert daran. Weißlich, fast farblos, fast durchsichtig. Man kann den Kern erkennen. Fragend schaue ich den Verkäufer an, der mir mit Gesten andeutet, die Frucht einfach ganz in den Mund zu stecken und den Kern auszuspucken. Er stellt pantomimisch dar, wie er den Kern weit spuckt, hält die Hand an die Augen, als würde er versuchen, die Flugbahn des imaginiert gespuckten Kerns zu verfolgen. Ich lache und stecke mir die Frucht in den Mund. Das Fruchtfleisch ist angenehm fest, nicht annähernd so glitschig, wie ich es mir vorgestellt hätte. Der unaufdringliche Geschmack ist süß-säuerlich und erfrischend. Als nächstes lerne ich, wie man eine Salak schält. Auch hier lässt sich die braun geschuppte Schale leicht vom Fruchtfleisch lösen. Hätte ich die Frucht im Wald, am Boden liegen sehen, hätte ich vermutlich einen weiten Bogen darum gemacht. So sehr erinnert die Schale an Reptilienhaut. Ich bin überrascht, wie fest das gelblich-weiße Fruchtfleisch ist. Noch überraschter von dem intensiven Geschmack, der entfernt an eine Mischung aus Apfel, Birne und Ananas erinnert. Noch sehr viel überraschter, als ich auf einen harten Kern beiße. Der Mann lacht schallend auf und tut so, als würde er mir einen Zahn wieder im Kiefer verankern wollen. Nur zu gern würde ich mich mit ihm unterhalten können. Ich fühle mich wie ein Filmstar, als ich mich für den Eintritt zu den heißen Quellen anstelle. Die Menschen, die in der Schlange warten, tuscheln und zeigen auf mich. Es scheint, als würden sich nicht häufig Touristen in dieses Städtchen verirren. Einige Jugendliche machen mit ihren Smartphones Fotos von mir. Die Mutigeren kommen mit viel Gekicher zu mir und bitten mich um ein gemeinsames Selfie. Erst fühle ich mich etwas unwohl mit der Situation. Dann merke ich aber schnell, dass alle sehr zugewandt und freundlich sind. Ein junger Mann tritt zu mir und stellt sich als Bang Anto vor. Er möchte sein Englisch üben. Schnell kommen wir in ein angenehmes Gespräch. Ich bin froh, als ich mit Bang Anto gemeinsam das Gelände der heißen Quellen betrete. Ich fühle mich weniger beobachtet, weniger fremd. Die Abendluft riecht jetzt leicht nach Schwefel. Es ist erst etwas unangenehm, ich gewöhne mich aber schnell daran. Die Quelle des Geruchs ist schließlich der Grund dafür, warum dem Wasser heilsame Kräfte gegen alle möglichen Krankheiten nachgesagt werden. Vor allem bei Rheuma soll die Quelle wahre Wunder bewirken können. Die Luft ist immer noch feucht, aber die langsam heranbrechende Nacht bringt etwas Abkühlung. Die Quelle ist von den Menschen hier über viele Jahrzehnte zu einem paradiesischen Badeort kultiviert worden. Es wurden viele liebevoll türkisgefließte Pools angelegt, die mit unterschiedlichen Temperaturen locken. Anto zeigt lachend auf einen davon und warnt mich, darin könne man beinahe Eier kochen. Er zeigt auf einen anderen, dieser sei zum Abkühlen da. Auf drei nebeneinander, in diesen sei lauwarmes Wasser in verschiedenen Abstufungen. Als ich meinen Rucksack absetze, seufze ich laut auf. Gerade als ich Anto von meinen Früchten anbieten möchte, bemerke ich, dass ich großen Hunger habe. Also frage ich ihn kurzerhand, ob er gemeinsam Abend essen möchte. Unbedingt, freut sich Anto und fügt an, dass er mir unbedingt sein Lieblingsessen zeigen will. Sop Saudara, eine traditionelle Fleischsuppe, die ursprünglich aus Makassar stammt, wo auch Anto herkommt. Eine Bekannte von ihm mache sie hier auf dem Gelände, fast so gut wie seine Großmutter, erzählt er stolz. Der Name bedeute, übersetzt, so etwas wie brüderliche Suppe. Und das passe doch zu unserem Treffen. Ich fühle mich geehrt. Als wir auf roten Plastikstühlen auf unser Abendessen warten, geht die Sonne spektakulär unter. Der Himmel erstrahlt in knalligen Pink- und Orangetönen. Als sei dieser Anblick nicht genug, schwärmen jetzt riesige Banden Fledermäuse Richtung Nationalpark aus. Sie bewegen sich wie ein schwarzer Schweif über den sich rasch verdunkelnden Himmel. Es dauert nicht lange, und zwei dampfende Teller stehen vor uns auf dem Tisch. Der deftige Geruch lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Anto zeigt mir, wie man der Suppe den letzten Schliff verleiht. Etwas Limette, etwas scharfe Soße und ein paar knusprige Röstzwiebeln. Die Brühe ist unglaublich geschmacksintensiv. Da ist Ingwer, Galgant, Zitronengras, da ist Koriander, Kreuzkümmel, ich erahne Noten von Zimt und Muskatnuss und feine Noten von Orangenblättern und Kerzennüssen. Ich bin hin und weg. Die gewürfelte Rinderhaxe, die das Herzstück der Suppe ausmacht, ist unfassbar zart. Sie zergeht regelrecht auf der Zunge. Die Reisnudeln ergänzen das Gericht um eine angenehme Konsistenz, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Als ich Anto mit weit geöffneten Augen sage, dass ich jetzt sein Lieblingsgericht Bruder werden muss, lacht er stolz. Zum Verdauen trinken wir einen starken Kopi, den traditionellen indonesischen Kaffee. Vor lauter Gaumenschmaus habe ich gar nicht richtig bemerkt, wie dunkel es geworden ist. Das Gelände wird jetzt von angenehm warmem Licht künstlich beleuchtet. Es ist jetzt kühl genug, damit ich mir vorstellen kann, die heißen Quellen auszutesten. Als ich in eines der lauwarmen Becken gleite, entfährt mir ein tiefer Seufzer. Ich habe die Begegnung mit Anto so genossen, dass ich meinen schmerzenden Körper gar nicht mehr bemerkt habe. Jetzt, wo das lauwarme Wasser mich umschmiegt, merke ich erst, wie angestrengt meine Muskeln von der langen Mopedfahrt mit dem schweren Rucksack sind. Ich tauche tiefer ins Wasser und atme tief ein und aus. Ich spüre, wie mein Nacken sich langsam entspannt. Anto neben mir mustert mich belustigt. Long day? Long day. Anto schwingt sich aus dem Pool und kündigt an, gleich zurückzukommen. Bevor ich fragen kann, wohin er gehe, ist er schon verschwunden. Entweder er ist sehr schnell oder ich bin erschöpft und langsam, denke ich schmunzelnd. Während seiner Abwesenheit konzentriere ich mich ganz auf meinen Körper, ganz auf meine Sinne. Das Zirpen der Insekten, die Rufe der Nachtvögel, das etwas entfernte Lachen der Jugendlichen in den größeren Becken weiter hinten, das warme Wasser, das meinen erschöpften Körper von allen Seiten umgibt. Mein Atem, der immer ruhiger wird. Als ich gerade dabei bin, mich zu einem Wechsel in das kühle Becken zu überreden, um nicht einzuschlafen, kommt Anto zurück. Er habe gesehen, dass ich müde sei. Wenn ich möchte, könnte ich auf dem Gelände übernachten. Es seien noch Hängematten frei, wie er soeben in Erfahrung gebracht habe. Sollte ich hier bleiben, würde er sich sehr freuen, mir am nächsten Tag die Stadt zu zeigen. Die Idee ist zu verlockend, als dass ich sie verwerfen könnte. Jetzt, wo ich weiß, dass mein Schlafplatz nur einige Meter entfernt ist, kann ich die heiße Quelle wirklich in vollen Zügen genießen. Immer wieder wechsle ich von den wärmeren Becken in das kühlste Becken. Ich spüre, wie meine hitzeempfindlichen Füße endlich abschwellen. Anto hat sich mittlerweile verabschiedet. Im heißesten Becken gibt es eine Kuhle, die geradezu dazu einlädt, den Kopf darin abzulegen. Jetzt erst bemerke ich den Sternenhimmel, der sich als glitzernde Kuppel über mich spannt. Die Nacht ist so klar, dass sich die Milchstraße deutlich abzeichnet. Das warme Wasser gibt mir das Gefühl, ich läge unter freiem Himmel in einer Badewanne. Ich spüre, wie sich meine Nackenmuskulatur entspannt. Ganz ohne darauf achten zu müssen, atme ich bis tief in den Bauch. Erst als sich die Haut meiner Finger sichtbar faltet, kann ich mich zum Verlassen der Becken überreden. Zum Zähneputzen muss ich mich regelrecht zwingen. Zum Glück ist das Waschbecken keine 10 Meter von den Hängematten entfernt. Sie sind wetterfest unter einem Bambuspavillon aufgespannt. Ich ergattere eine besonders breite Hängematte, die sogar mit einem Moskitonetz ausgestattet ist. Ich lege mich hinein und bin überrascht, wie komfortabel sie aufgespannt ist. Mein Rücken wird sich dafür bedanken. Ich liege wie in einem Federbett. Die Sterne schaukeln sanft über mir, schaukeln sich hinein in die Bilder des Tages, durch die mein müdes Gehirn noch wandern darf. Durch die Fischerdörfer am türkisfarbenen Meer, durch die Schmetterlingsschwärme am smaragdgrünen Fluss, durch Rambutan und Salak, durch Zahnlücken, die Lieder pfeifen, durch verschlungene Straßen, durch den Regenwald. Meine Glieder sind schwer, der Kopf sinkt immer tiefer in das kleine Kissen der Hängematte. Ich atme tief ein und aus. Der Atem fließt durch meinen Körper bis in den Bauch, bis in die Zehenspitzen. Ich bin vollkommen entspannt. Die Ruhe der Nacht erfüllt mich. Und langsam, ganz langsam, gleite ich in einen festen Schlaf, der mich in regenwaldreiche Träume entführen will.